Heute ist ja der erste Sonntag im Monat und wir haben die gute Tradition, dass wir an dem ersten Sonntag im Monat das Mahl des Herrn feiern. Nach dem jüdischen Kalender ist der Sonntag auch der erste Tag in der Woche. Da haben die in Jerusalem auch dieses Fest des Mahls gefeiert. Ich denke, alle unter uns wissen, dass das Passa und das Abendmahl vieles gemeinsam haben, beziehungsweise dass ein Vorläufer ist, Parallelen dazu gibt. Und das wird heute Morgen mein Thema sein. Und bevor ich den Text lese aus 2. Mose 12, etwas länger und ausführlicher, möchte ich ein paar Gedanken sagen, die uns vielleicht, Dankeschön Gertrud, die uns vielleicht helfen können, nachher das besser zuzuordnen. Ich habe nachgelesen im Lexikon zur Bibel, dass der Name Passa aus dem hebräischen Pesach kommt, bezeichnet einmal das Passafest und andererseits auch das Passalamm. Und das Wort ist abgeleitet von dem Zeitwort, das in seiner Grundbedeutung so viel bedeutet wie lahm sein, hinken, im weiteren Sinn über etwas hüpfen, etwas unberührt lassen. Und als der Herr durch Ägypten ging und die Erstgeburt getötet hat, ist er an den Häusern der Ägypter, Israelen, vorübergegangen, hat das Haus übersprungen. Bei denen ist nichts passiert. Und so erinnert dieser Name, der dann eingeführt wurde, immer wieder an dieses große Ereignis. Wir unterscheiden ja einmal zwischen dem tatsächlichen ersten Ereignis und dann zu dem Gedenken an dieses große Ereignis. Und das ist beim Passa genau wie beim Abendmahl. Also erst gab es das Original und anschließend den Gedenktag, die Erinnerung daran. Das ist ja etwas Außergewöhnliches, wenn wir da mal drüber nachdenken. Ich weiß von keinem menschlichen Fest, Feiertag, Erinnerungstag, der im Voraus bestimmt wurde und gesagt, das wird für alle Zeiten ein besonderer Tag. Denken wir mal zum Beispiel an die Wiedervereinigung, den Mauerfall. Wäre das für eine Sache gewesen, wenn der damalige Bundeskanzler, Herr Kohl, Anfang des Jahres im Januar gesagt hätte, am 3. Oktober werden wir in Zukunft immer die Wiedervereinigung feiern, weil dann ist die Mauer gefallen und das wird dann immer gefeiert. Da hätten alle gesagt, wo will er das herhaben? Kann ja nie sein. Also erst war das große Ereignis oder der Holocaust, dieses schreckliche Ereignis. Hinterher macht man den Gedenktag. Oder als Martin Luther am 31. Oktober die Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche genagelt hat, hat kein Mensch daran gedacht, dass das für alle Zeiten für die evangelischen Christen der Reformationstag sein wird, an den man denken soll. Also erst war das Ereignis und dann kam der Erinnerungstag. Hier bei dem Passafest ist es genau umgekehrt. Das war Gott so wichtig, dass er es sich leisten konnte und das kann nur er. Im Voraus sagen, dieses Fest, das ihr jetzt feiern werdet oder das Erlebnis, das ihr jetzt haben werdet, soll für alle Zeiten ein hoher Feiertag für euch sein, damit ihr es nie vergisst. Und weil das so wichtig war, hat er ihnen auch gesagt, ihr sollt das Jahr danach einteilen. Also das soll der erste, der wichtigste Monat im Jahr sein. Bei uns geht das irgendwie unter. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt von Januar, Februar, März bis Dezember. Manche haben so einen Kreis vor Augen, bei anderen geht das so runter. Aber da ist irgendwo nichts Besonderes. Ja, Ostern, aber das liegt irgendwo in der Mitte und Weihnachten auch. Ihnen wird gesagt, das Jahr fängt mit Passa an. Und alles andere wird dem nachgeordnet. Auch ein wichtiger Gedanke, der uns nachher noch beschäftigen wird. Und ein letzter Gedanke zu dem Passa. Es musste jemand sterben. Warum? Tod und Blutvergießen ist eine Folge von Zielverfehlung. Das ist ein anderes Wort für Sünde. Zielverfehlung. Und das ist schon von Anfang der Bibel an beschrieben. Adam und Eva haben ihr Ziel verfehlt. Ihre Bestimmung war, im Angesicht und vor dem Angesicht Gottes zu leben, in Gemeinschaft, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und als sie ungehorsam waren und das Gebot Gottes übertreten hatten, konnten sie Gott nicht mehr so unter die Augen treten. Sie kamen sich nackt vor. Sie haben sich geschämt. Und Gott gab ihnen etwas, damit sie sich nicht mehr schämen brauchten. Ein Fell. Aber um dieses Fell zu bekommen, musste ja jemand sterben. Sonst kommt man ja nicht an so ein Fell. Und diese Sache mit dem Ziel verfehlen, mit dem nicht in der Bestimmung leben, das hat sich fortgesetzt. Von Adam, Noah, Abraham bis zum heutigen Tag. Und es ist immer noch eine Steigerung. Ich lese uns jetzt den Text. Er ist etwas länger, aber er ist ein wesentlicher Teil der Predigt, das ich mit meinen Worten vielleicht gar nicht so ausführlich beschreiben kann. Ich lese aus 2. Mose 12, 1 bis 14 und dann von 21 bis 28. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollte er ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von ihm Blut nehmen und es an die Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es essen. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein. Denn wenn ich das Land Ägypten schlage, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Satzung für alle eure Generationen sollt ihr es feiern. Von Vers 21. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner die Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Und das soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und das soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer für den Herrn, der in den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte. So machten sie es. Es ist sicher unmöglich, auf alle Details einzugehen und diese Parallelen zu beleuchten, die in diesem Text und zu unserem Thema notwendig wären. Ich möchte einfach nur einen Anfang machen, ein paar Dinge etwas näher beleuchten, erklären, die mir wichtig geworden sind. Gott hatte dem Abraham Zusagen gegeben, die er nicht vergessen hat. Obwohl seit Abraham vieles nicht so lief, wie es hätte sein können. Gott hatte für Abraham ein Ziel und ein Versprechen. Er hat ihm gesagt, du wirst in Kanaan leben. In einem Land, in dem es dir gut gehen wird. Und Gott selbst ist es auch, der für das Ergebnis dieses Versprechens steht und dafür sorgt, dass das erfüllt wird. Gott hat Ziele auch für unser Leben. Und ich denke, er wird auch dafür sorgen, dass diese Ziele erreicht werden, in deinem und in meinem Leben. Aber wo ist dein Lebensziel? Bist du auf dem richtigen Weg? Es gibt viele Wege, aber sind wir auf dem richtigen Weg? Führen alle Wege wirklich zum Ziel? Kanaan war die Platzanweisung. Da wollte Gott den Abraham hinhaben. Da sollten seine Nachkommen leben. Und wo waren sie? In Ägypten. Auch Abraham wäre ja schon fast in Ägypten gelandet. Er hat gerade noch so durch Gottes Eingreifen die Kurve gekriegt, dass er nicht in Ägypten blieb. Wir können das nachlesen, 1. Mose 12. Und dass Jakob mit seiner ganzen Sippe in Ägypten gelandet ist, das hat Gott zwar kommen sehen, aber ich glaube nicht, dass das die Absicht Gottes wirklich war. Und da lebten sie nun in Ägypten, jetzt schon 400 Jahre, wo ihr Platz eigentlich Kanaan war. Und ich glaube, ohne das Eingreifen Gottes wären sie auch da nicht mehr rausgekommen nach 400 Jahren. Sie waren so, soll ich sagen, etabliert, verwurzelt, festgesetzt, gefangen genommen. Sie kamen und kämen alleine aus dieser Situation nicht mehr raus. Aber durch die Gnade Gottes und das Erbarmen Gottes wird es auf den Weg gebracht. Dass die Zeiten der Dürre, Anfechtung, Versuchung, dass sie dadurch in Ägypten gelandet sind, das war nicht die eigentliche Katastrophe, das Schlimme. Aber dass sie jetzt schon 10 Generationen in diesem Land lebten, und dass sie es ganz bestimmt aus eigener Entscheidung da nicht mehr rausgekommen wären, das ist, glaube ich, die eigentliche Tragik in dieser Geschichte. Dass wir manches Mal vom Weg abkommen, dass wir vielleicht manches Mal nicht in unserer Platzanweisung leben, das ist nicht das Schlimme. Aber wenn wir dort verweilen, wenn wir dort bleiben, vielleicht schon viele, viele Jahre, dann bahnt sich die Katastrophe an. Aber ich bin so dankbar, dass Gott deswegen sein Versprechen nicht aufgibt und sagt, dann haben sie eben Pech gehabt. Nein, was er zusagt, das hält er gewiss. Und bei Mose hat es zuerst endlich geklingelt. Es ist so interessant, wenn im Hebräerbrief über den Mose geschrieben wird, Hebräer 11, Vers 25, und Mose wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Dem Mose ist es eigentlich doch gut gegangen im Haus des Pharao. Der hat doch alles gehabt. Aber dem hat es einmal gedämmert, das ist nicht unsere Platzanweisung. Wir leben nicht in der Berufung, die Gott für uns gedacht hat. Das ist interessant, wenn man jetzt so im Rückblick aus dieser unheimlich großen Entfernung den Verlauf der Geschichte mal so versucht zuzuordnen, wie Gott es geschafft hat, es wieder so einzufädeln, das Volk auf die Spur, an den Platz zu bringen. 400 Jahre am falschen Ort, das waren 10 Generationen. In Israel rechnet man 40 Jahre für eine Generation. 10 Generationen, 10 Plagen. Und wenn wir die 400 Jahre durch die 10 teilen, dann haben wir wieder 40 Jahre, die das Volk durch die Wüste geht. Merkt ihr, da ist so viel Symbolik drin. Da könnte man jetzt sich sehr lange unterhalten und forschen, auch über die Art der Plagen, die teilweise an Israel vorbeigegangen sind. Ich will mich aber da nicht verlieren, vielleicht an einer anderen Gelegenheit mal über diese Zahlensymbolik nachzudenken. Aber als bei der 10. Plage es um die Erstgeburt ging, da ging es um die Existenz einer Sippe. Denn der Erstgeborene war sozusagen der Hoffnungsträger für den Erhalt der Sippe. Und Gott wollte in jedem Fall verhindern, dass in Israel dieser Bruch entsteht, dass da Sippen ausgelöscht werden. Und er hält schützend seine Hand über das Volk, als er sein Urteil an Ägypten vollzieht. Ganz sicher hat Israel auch den Zorn Gottes verdient, aber er lässt Gnade walten. Wir wissen nicht, wie umfangreich die Israeliten diese Anweisungen Gottes befolgt haben. Ich kann mir vorstellen, dass im Laufe dieser 400 Jahre es eine ganze Reihe Familien gab, die auch mit Ägyptern verheiratet waren, nach der einen und nach der anderen Seite. Es gab bestimmt auch welche, die hatten in diesem Staatsapparat eine gute Position errungen. Ob die unbedingt alle ausziehen wollten, ob die alles aufgeben wollten, darüber wird uns nichts gesagt. Es wird uns nur über die berichtet, die ausgezogen sind, die das befolgt haben. Und da waren auch eine ganze Reihe dabei, die nicht von Geburt an reine Israeliten waren. Aber wir wissen, dass die, die die Anweisung Gottes befolgt haben, auch die Wunder Gottes erleben durften. Aber es ist schon so ein eigenartiges Prozedere, das da beschrieben wird. Gott wollte etwas haben, das man in der Gegenwart nur schwer verstehen konnte. Im Rückblick haben wir für vieles etwas mehr Verständnis, etwas mehr Erklärung. Aber so ist das mit dem Glauben. Gott möchte, dass wir einfach ihm vertrauen. Er erwartet von ihnen ein fehlerloses, einjähriges Lamm. Sollte es sein. Ein einjähriges Lamm von Ziegen oder Schafen, das ist eigentlich ein ausgewachsenes Tier von der Größe her. Und es sollte jetzt nicht irgendetwas sein von den Tieren, das man sowieso schon schlachten wollte, weil es vielleicht krank war oder weil es für die Nachzucht nicht so geeignet war. Nein, ein fehlerloses, etwas, was einem wertvoll war. Und man sollte es aussuchen, nicht irgendwo im Land das Beste suchen, sondern jeder unter dem, was er hatte, das Beste aussuchen, das Wertvollste. Und dann sollte man dieses Tier 4 Tage von der Weide oder aus dem Stall herausholen und es in diese Familie aufnehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Familie lebte 4 Tage mit diesem Lamm. Ich kann mir vorstellen, dass das der Liebling der Kinder geworden ist. Die hatten ihren Spaß, ihre Freude. Alle haben sie dieses Tier lieb gewonnen. Und dann erklärt der Vater am 4. Tag, und das muss jetzt sterben. Das wird jetzt geschlachtet, damit unser Älteste am Leben bleiben darf, weil Gott es so gesagt hat. Könnt ihr euch die Diskussionen vorstellen, die innerhalb der Familie waren? Ich weiß nicht, wie das im Detail ausgesehen hat, aber es war sicher viel Vertrauen und Glauben nötig, um allein in dieser Vorbereitungszeit das so umzusetzen, wie Gott es angeordnet hat. Da gab es ganz sicher Zweifel und Fragen. Und als Echtheitsbeweis, dass man nicht nur so tut, als ob, sondern es wirklich geschlachtet hat, musste das Blut da an die Tür, an die Schwelle, an die Pfosten gepinselt werden. Und ein anderer Gedanke, dieses Lamm schlachten, das konnte keine Einzelperson. Es sollte die ganze Hausgemeinde das Prozedere durchführen. Und wenn die Hausgemeinde zu klein war, wenn das vielleicht nur Vater, Mutter und ein Kind war, dann ist so ein Lamm zu groß. Dann sollten sie die Nachbarn holen. Nicht irgend Freunde von der anderen Seite der Stadt, sondern Nachbarn, die am nächsten wohnten. Die waren einem vielleicht gar nicht so sympathisch. Aber es hat Gott angeordnet. Die sollt ihr holen. Und dann sollt ihr gemeinsam dieses Prozedere abwickeln. Ich weiß nicht, warum der Herr da so Wert drauf legt, dass die Details erwähnt werden und dass die auch so genau befolgt werden müssen. Das Tier durfte nicht zerlegt werden. Kleine Familien konnten nicht sagen, gut, wir schlachten es und ich bin mit den Oberschenkeln zufrieden, mit der Keule, mit der Lammkeule. Das schmeckt am besten, das ist das Wertvollste, den Rest brauchen wir nicht. Nein, das war nicht. Das durfte nicht zerteilt werden, das sollte als Ganzes am Feuer gebraten werden. Das Lamm wurde zum Maßstab für die Anzahl der Teilnehmer und nicht umgekehrt. Auch der Gedanke ist mir neu aufgegangen. Das Lamm hat den Maßstab vorgegeben. Und wenn der Paulus dann im 1. Korinther 5, Vers 7 schreibt, Christus ist unser Passahlamm, dann sollten wir auch hören, wir können den Christus auch nicht aufteilen in die Bereiche, die uns sympathisch sind, die wir gern haben von ihm. Und die, die wir weniger gern haben, die lassen wir außen vor. Sondern den ganzen Christus, unzerteilt, so wie er ist, mit Freud, mit Leid, mit den schönen und vielleicht auch mit den unangenehmen Seiten, die dazugehören. Wir können den Christus nicht teilen. Einige von euch kennen sicher noch den Achim Krause. Ich denke dann immer wieder dran, wenn ich an dieser Stelle bin, den ganzen Christus. Der ist öfter beruflich in Brasilien gewesen und wenn er in Rio de Janeiro vor dieser Christusstatue stand, da sind die Fotografen rumgelaufen und haben immer Werbung gemacht. Den ganzen Christus in 5 Minuten. gemeint war das Bild. Aber für uns ist das vielleicht auch so eine Botschaft. Den ganzen Christus in 5 Minuten. Schaffen wir das? Ihr sollt nichts davon roh essen und keineswegs in Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Schenkeln und samt seinen Eingeweide. Der Kopf steht für die Quelle der Weisheit, von da kommen alle Impulse, die Steuerung, die Herrschaft, die Leitung. Die Schenkel stehen für Kraft und für Arbeit, für sein Wirken. Und die Eingeweide, da dürfen wir an das Gehirn denken, da dürfen wir an Herz, an Lunge, an Leber, an die Nieren denken. Da geht es um das Empfinden, um das Erbarmen, um das Mitleiden. Es durfte nichts davon roh oder gekocht gegessen werden, sondern alles musste dem Feuer und der Glut ausgesetzt werden. So ist später auch Christus, unser Passahlamm, der Glut und dem Feuer des Zorns Gottes wegen unserer Sünde ausgesetzt gewesen. Die Hausgemeinde sollte das Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Bei ungesäuertem Brot, da denken wir wahrscheinlich gleich an Weißbrot. Aber das ist ja auch nicht ganz korrekt. Stellt euch mal vor, wenn das Brot ohne Sauerteig, ohne Backpulver oder Hefe gebacken wird. Was ist das für ein Brot? Ganz anders als das, was wir nachher essen werden. Sauerteig war und ist in der Bibel immer das Bild dafür, dass das Böse das Gute ganz schnell durchdringt. Und es wurde ihnen gesagt, lasst den Sauerteig raus, schafft ihn aus eurem Haus. Ordnet euer Leben. Das Böse von euch tut hinaus. In 1. Korinther werden wir auch aufgefordert, vor dem Mahl zu prüfen, ob und was noch an Bösem bereinigt werden muss. Und das sollte auch für uns eine Merkhilfe werden. Sie haben dieses Mahl in Eile, in Aufbruchhaltung gegessen. Da war keine Zeit mehr, den Brotteig noch ein paar Tage oder ein paar Stunden ziehen zu lassen, gären zu lassen. Und sie sollten das Fleisch mit bitteren Kräutern essen. Warum wohl mit bitteren Kräutern? Manche denken ja, es wäre dann bekömmlicher gewesen. Das mag es auch sein. Aber ich denke, sie sollten auch bei allem Genuss den Geschmack der Bitterkeit nicht vergessen. Es war nämlich verbunden mit Leid. Das, was uns jetzt so gut schmeckt, dafür musste jemand sein Leben lassen, musste sterben. Bei aller Freude über Erlösung und Errettung sollten auch wir nie vergessen, es musste jemand sterben dafür, dass wir diese Position einnehmen können. Und überhaupt hat das Ganze damit zu tun, dass wir nicht an dem Platz sind, weil wir das Ziel verfehlt haben, für das wir bestimmt berufen sind, in Sünde leben. Das ist der schlichte neutestamentliche Ausdruck dafür. Und weiter wurde ihnen gesagt, dass sie alles aufessen sollten oder den Rest verbrennen. Ist das eine kluge Entscheidung? Sie waren doch im Begriff, auf eine lange Reise zu gehen. Wäre es dann nicht vernünftig gewesen, das, was man nicht isst, packt man ein für unterwegs. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Ich weiß nicht mit dem Vernünftiger, was ich alles so für vernünftig halte, wenn ich Gottes Wort lese und nicht verstehe. Da gibt es so viele Dinge, die wollen nicht in meinen Kopf rein, bis heute noch nicht. Aber wie ist das, wenn ich Kopfweh habe? Muss ich dann erst verstehen, dass dieses weiße, gepresste Pulver einer Paracetamol oder einer Spalttablette meinem Kopfweh hilft? Selbst wenn ich das für möglich halte, nützt es mir nichts. Ich muss sie erst schlucken, Und dann werde ich die Wirkung erleben. Ich denke, das ist der wichtige Punkt. Der Herr wollte, dass diese Speise, die sie zu sich genommen haben, dass sie merken, es ist eigentlich nichts Magisches, aber es ist etwas Herausgehobenes. Es bekommt eine neue Bedeutung. So erklärt Paulus das auch im 1. Korinther 11. Und noch einen wichtigen Punkt möchte ich erwähnen. Und also sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa, das Vorübergehen des Herrn. Auch das ist von meinem Verständnis etwas Unlogisches. Es wird ihnen gesagt, bis zum Morgen soll keiner das Haus verlassen. Was macht man denn, wenn man eine große Reise vor sich hat? Da geht man doch früh ins Bett. Da zieht man doch seine Straßenkleider aus. Da zieht man die Schuhe aus. Da stellt man den Wanderstab in die Ecke. Alles anders. Sie wussten also, bis zum Morgen gehen wir nicht aus dem Haus, und trotzdem in voller Ausrüstung stehen und essen. Merkt ihr diese Dissonanz zwischen meinem Empfinden und Gottes Anweisungen? Und davon gibt es sehr viele, bei denen sich mein Verstand meldet und das gern anders hätte. Ich muss mich immer wieder entscheiden, wem will ich Recht geben? Das, was ich verstehe, dem oder dem, was Gott sagt. Und ich finde, im Laufe des Lebens habe ich es gelernt, das ist eine gute Übung, immer wieder an den Stellen, wo ich nicht weiter weiß, zu sagen, Herr, ich verstehe das im Augenblick nicht, warum und wieso das jetzt hier passiert. Aber ich will dir vertrauen und schenke mir die Weisheit und die Kraft und den Gehorsam, dass ich es auch so umsetze, wie du es angeordnet hast, auch wenn es für meinen Kopf nicht passt. Das Schauen und das Erleben kommt immer nach dem Glauben und nach dem Tun. Ich denke, wir verstehen diese Anweisung, wie ich sagte es schon, etwas besser, warum sie in dieser, ich hätte beinahe gesagt, Kampfausrüstung, marschfertig dieses Fest feiern sollten. Also kein gemütliches Festessen zum Abschied, so liegen am Tisch und noch hinterher einen guten Schluck Wein und dann müde sein und einschlafen und so irgendwas. Nein, stehend, es könnte jeden Augenblick losgehen. Es musste schnell gehen, weil das wusste nur Gott. Der Pharao, der kann sich das ganz schnell anders überlegen. Und da dürfen wir keine Zeit verlieren. Da muss das schnell gehen. Da haben wir keine Zeit mehr, den Koffer zu packen oder die Schuhe zu suchen, welche gerade passen. Das muss alles ruckzuck gehen. Ich denke, Ähnliches gilt auch für unsere Mahlfeier. Wir sind aufgefordert, es zu tun, bis er wiederkommt. Ich weiß nicht, ob wir darüber auch ab und zu mal nachdenken, dass wir den wiederkommenden Herrn erwarten. Würden wir unseren Tag so zu Ende leben, wenn wir wüssten, um 15 Uhr ist die Wiederkunft des Herrn? Wären unsere Entscheidungen, die wir diese Woche noch treffen wollen, die gleichen? Ich denke, da darf man auch mal drüber nachdenken, und vielleicht ist da auch Korrektur angesagt. Wie präsent ist dieser Gedanke in unserem Alltagsleben? Und ein letzter Gedanke. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen, es ist ein Passa-Opfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Und das Volk neigte sich und betete an. Auch dieser Punkt galt den Israeliten genauso wie uns. Wir sollten über unsere Errettung reden. Wir sollen das unseren Kindern sagen, aber auch anderen. Paulus sagt, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das Volk neigte sich und betete an. Das ist es, was Gott wirklich interessiert. Er möchte Anbeter haben. Anbetung ist die höchste Form der Verehrung. Sie kommt nach Dank, nach Lobpreis, nach Verehrung. Und sie kann auch ganz wortlos geschehen. Das Volk neigte sich. Wir können auch mit unserer inneren und mit der äußeren Haltung anbeten. Die wichtigsten Gedanken noch mal kurz zusammengefasst. Gott kümmert sich um sein Versprechen, das er uns und unseren Nachkommen oder dem Abraham gegeben hat. Abraham war weit entfernt von seinem Bestimmungsort und er wäre wohl oder seine Nachkommen wären wohl aus eigener Kraft dann nicht mehr herausgekommen. Und das gilt auch in ähnlicher Weise für uns. Vielleicht sind auch wir weit entfernt von unserem Bestimmungsort, nicht in Kanaan, nicht an der Platzanweisung, die Gott uns gegeben hat. Aber er wird dafür sorgen, dass wir dahin kommen. Das Passafest ist eine Hilfe, diese wunderbare Errettung aus der Sklaverei Ägyptens nie zu vergessen. Das Abendmahl ist für uns ebenfalls eine Möglichkeit, für unsere Errettung zu danken und zu bezeugen. Und wenn wir das mit unserer ganzen Überzeugung tun, dann ist das Anbetung. Amen.